hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hallo, hier sind nach langer Zeit mal wieder Element of Crime, das heißt in diesem Fall Richard Papik, Jakob Ilja und Sven Regener und machen eine neue Podcast-Folge. Diese Folge widmet sich nur einem einzigen Thema, nämlich David Young. David Young war Bassist und Produzent und Toningenieur und auch Gitarrist von Element of Crime zwischen 1987 und 2022, und er ist im letzten Jahr gestorben. Und wir wollen diesen Podcast aufnehmen, um ihn wie so einen Nachruf gewissermaßen. Also weil wir das Gefühl haben, wir haben uns wenig dazu geäußert. Wir haben eine Traueranzeige geschaltet damals und auch bei Facebook das natürlich kommuniziert, dass David gestorben ist. Aber für uns ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir auch nochmal darüber reden, was er alles gemacht hat, was er uns bedeutet hat, wer er war. Und denn es gibt niemanden, der so viel mit und so lang mit ihm zusammengearbeitet hat wie wir und so eng. Und wir haben nicht umsonst in der unserer Trauernachricht dann auch oder unserer Todesnachricht auch geschrieben, dass er uns sowas wie Freund, Lehrer und auch Bruder war. Und das zeigt ja schon, wie eng das war. Und deshalb wollen wir diesen Podcast ihm widmen. Deshalb heißt die Folge 16 des Podcasts Narzissen und Kakteen heißt einfach nur David Young. Vielleicht sollte ich kurz vorher ganz die wichtigsten Daten mal kurz bringen, was die Eckdaten von David Youngs Leben, geboren am 2. Mai. Ne?
Eine gute Idee, ja. Weil er doch also zum einen aus einer Zeit kommt, die für den Rock'n'Roll wichtig war und dadurch er auch Sachen mitgebracht hat, die für uns von großem Wert war, und damit der Zuhörer oder die Zuhörerin auch verstehen, welche Zeitspanne und
ja,
welche
Atmosphäre das ist. Ja, das kommt vor allem noch in aller Ausführlichkeit. Ich will gar nicht, also ich will vielleicht nur sagen, so geboren am 2. Mai 1949 in London und gestorben am 31. August 2022 in East Sussex. Er war der Sohn von Michael Young, das ist ein bekannter englischer Soziologe gewesen. Er wurde auch geadelt, Baron Young of Dartington. Dadurch war Dave auch the honorable David Young, der ehrenwerte David Young, ein nicht vererbbarer Titel. Sir Michael Young war sehr bekannt durch sein Buch The Rise of the Meritocracy. Er hat diesen Begriff Meritocracy oder Meritokratie, Verdienstadel sozusagen, erfunden, sagt man. Er hat das Wahlprogramm der Labour Party von 1945 geschrieben, deshalb wahrscheinlich auch geadelt später, weil damit haben sie auch die Wahl gewonnen. Dave ist aufgewachsen in London und Devon. Er besuchte Privatschulen, Boarding Schools und so weiter, also klassische englische bürgerliche oder so gehobene Mittelstandsausbildung auch bekommen. Das hat ja viel mit Internaten zu tun in England. Er hat mehrere Geschwister, sein Vater war dreimal verheiratet, also Geschwister verschiedenen Grades. Und er hat bei uns Gitarre gespielt, live. Er hat bei uns live Bass gespielt. Er hat bei uns im Studio Gitarre und Bass gespielt. Wir kennen ihn seit 1987. Und das würde ich mal so vorweg bringen, weil jetzt können wir dann mal in Medias Res gehen. Ne? Über die musikalische Karriere von Dave wissen wir eigentlich nur was über die Frühzeit. Man muss ihm das immer so aus der Nase ziehen. Ne? Plötzlich stellte sich heraus, er kannte die alle oder so.
Ja, also zum Beispiel, dass ich weiß, wie erstaunt ich war, als er sagte, ja, er hatte David Bowie Diamond Dogs Tour, war er dabei. Und dann erzählte er so, und irgendwann kam dann raus, dass er als Techniker dabei war. Es waren drei Techniker wohl, und die mussten eine riesige Anlage aufbauen, jeden Tag auf- und abbauen. Und das heißt, was am Anfang so glamourös klang, ja, David Bowie, Diamond Dogs, entpuppte sich dann im Laufe der Erzählung als ein echter Knochenjob. Ja. Er erzählte dann auch, dass die zum Beispiel, dass die Boxen nicht gesteckt wurden, die mussten geschraubt werden, jedes Mal. Und er sagt, der Aufwand nicht in kleinen Clubs, sondern in großen Hallen war so immens, dass das zwar tolles biografisches Detail ist, aber die Arbeit selber, sagt er, war sehr anstrengend.
Mir hat gesagt, der hat ihn fast umgebracht, ja, damals, die Arbeit auf dieser Tournee. davor war, das war in den 70er Jahren, ich glaube 74 war die Tournee, da war er also dann schon 25. Davor, als er 20 Jahre alt war, war Dave in München. Also er hat immer schon relativ früh in seinem Leben auch ein Verhältnis zu Deutschland gehabt und zu dem, was da so läuft. Und er war in München und hat in einer Gruppe gespielt, die hieß Persico und Co. Das ist eine der wenigen Sachen, die man nicht bei Spotify heute findet. Das war so eine Blödelgruppe, die also Blödel, so eigentlich aus der Blödelbaden-Zeit, so Early Blödelbaden. Die machten so Skiffle-Musik und dazu so deutsche Texte. Es gibt ein so ein Lied in, bei YouTube, das und es gibt ein Foto davon.
Genau, und Richard, du hast bei den Bandmitgliedern, hast du noch jemanden erkannt, wo du sagtest, der
Persico ist,
den man heute noch kennt?
Lothar Maid, der Bassist von Amondil 2, ja, war bei Persico und Co. auch dabei.
Er hat auch von dem erzählt manchmal. Man muss ihn immer so ausquetschen über diese Sachen, weil es so, ja, nicht der Rede. Wir hatten so, und dann hat er gesagt, Lothar Maid, ja, der ist später, glaube ich, eine große Nummer bei der WEA geworden, ne, bei der Warner Music oder so. Und er wusste einiges über Lothar Maid. Wir wollen das nicht weiter vertiefen, weil wir sind ja nicht hier, um indiskret zu sein, aber es war wirklich interessant. Also, weil er kannte dann Chris Jagger, den hat er mal im Himalaya getroffen oder so, solche Sachen, ne?
Das heißt, ganz Jagger, viel. Da gibt es doch diese tolle Geschichte. Entschuldigung, wir springen jetzt ein bisschen, aber die ja, fällt mir gerade auch noch ein.
Ist gut, ja.
Dass er da wohl war und dann Chris Jagger hatte seine Gitarre dabei. Und ich glaube, dass Dave oder irgendjemand, der dabei saß, sich das Plektrum ausgeliehen hat von Mick Jagger.
Das Einzige.
Das Einzige. Und das dann verloren ging im Himalaya. Und ja, das war dann das letzte Plektrum. Und dann ab da musste Mick Jagger mit den
Chris
Jagger mit, ja, mit den Fingern spielen, weil kein Plektrum mehr da war.
Wobei Dave behauptet, sagt, er weiß ganz genau, dass das Plektrum zurück in die Gitarre gefädelt hat. Und er glaubt, dass Chris Jagger nur gesagt hat, dass das Plektrum weg war, weil er vorher gesagt hat, verliere auf keinen Fall das Plektrum, um Dave ein schlechtes Gewissen zu machen. Da muss man auch mal sagen, bei der Diamond Dogs Tour, er hat mir mal diesen Job genauer beschrieben. Er hat gesagt, mein Job war eigentlich der, an so einer großen Schalltafel zu sein. Und die hatten, das war ja damals eine ganz andere Art von Technik als heute, überhaupt nicht computerisiert, sehr analog. Und es war so, dass sie also diese ganzen Mikrofone, hatten auch keine, nicht diese großen Mischpulte. Und er hatte ganz viele Mikrofone, David Bowie, weil die waren ja alle am Kabel und die mussten alle überall auf der Bühne versteckt sein, weil er fuhr mit kleinen Autos rum und dann machte diese ganze Bühnenshow und brauchte immer noch mal ein Mikrofon. Und Dave musste immer nur gucken, wo David Bowie gerade war und dann dieses eine Foto, das eine Mikrofon abschalten und das andere einschalten, an so einem großen Switchboard irgendwie. Und das war diese Geschichte. Und er war auch Live-Mixer von der Incredible String Band.
Ich glaube, er hat auch Tourmanagement gemacht für die, ne? Hat die, also die waren jetzt keine kleine Nummer in ihrer Zeit, ne?
Nee,
die
nee. Band.
Aber soweit ich mich erinnere, hat er ja Tourmanagement, hat die Auftritte mit organisiert vor Ort.
Er hat aber auch live gemixt.
Hat die auch gemixt, erzählt, ja.
Und das waren ja so Hardcore-Scientologen, ne? Incredible String Band.
Das war,
ja. Ja, mir hat er, ja, total. Also heute noch, wenn die Leute noch leben. Mir hat er erzählt, dass sie, ich habe gesagt, hast du davon eigentlich was gemerkt? Hat das irgendwie genervt oder so? Er sagt, naja, einmal hatten sie zum Beispiel so einen Gig in so einem Zirkuszelt, wo sich diese ganzen Scientologen trafen und von ihrem obersten Anführer einen erzählt bekamen. Und da durfte er nicht mit rein ins Zelt. Das war ihm aber auch ganz recht. Und dann saß er immer nur draußen, er wollte ja auch nicht mit rein und so. Und er hörte immer nur draußen, wie sie dann drinnen so weiß ich was gebrüllt haben, da irgendwelche Parolen und so. Und das war halt ein bisschen komisch. Aber
das war eine populäre Band. Also ich habe die in den 70ern, habe ich die doch viel gehört. Also mit,
ich habe Platten auch von denen gehabt.
Ja. Also was da an Bands in der Zeit war.
Die Platten von denen wurden hoch gehandelt bei Plattensammlern, weil die so selten waren. Die hatten so diese, ich weiß noch, ich hatte mal aus Versehen eine Platte von der Incredible Stringman auf dem Flohmarkt gekauft. 80 oder so. Und die hat mir jemand irgendwie für das Zehnfache wieder abgekauft. Und das war so, weil die hast du, ist ja Wahnsinn, die kriegt man nirgendwo und so. Ne? Aber da war halt Dave der Live-Mix, ja. Country Joe McDonald hat er auch mitgearbeitet, war auch mal auf Tournee, ne? Und er hat, ich glaube, noch ganz viele andere Sachen gemacht in den 70er Jahren. Und wenig haben wir von mitbekommen. Also, weil man musste ihm das alles aus der Nase ziehen. Das war, aber man sieht hier schon, was hier passiert. Er war Early Rock'n'Roll sozusagen. Er kannte auch die alle. Also, egal, ob jetzt die Velvet Underground Leute später durch John Cale oder die Leute von den Beatles, sondern meistens irgendwann mal getroffen. Also, er war so ein bisschen unsere Verbindung in die Wurzeln des Rock'n'Roll. Seine Kenntnisse kamen auch viel daher und er hat uns viel davon vermittelt. Dazu vielleicht später mal, wenn es um die Produktion geht und so. Aber ich glaube, das ist, kann man schon mal sagen, dass Dave einfach nur durch das, wie er war, auch durch diese bescheidenes Auftreten, eigentlich der Band auch so einen gewissen Glam-Faktor gegeben hat. weil er hatte, das hatten andere nicht. Wir hatten halt wirklich jemanden, der, es war eine Verbindung in diese ganze alte Zeit, wer wird Underground, Beatles, was du willst, Persico und Co., you name it, you got it, weißt du, Amondyl 2, und man hat ihm das auch angemerkt, wenn er mit Leuten zu tun hatte, die auch aus dieser Zeit kamen, dann waren die, hatten die gleich immer so eine Verbindung. Er war auch überall zu Hause. Er war ja lange in Amerika dann. In den 70er Jahren war er dann vor allen Dingen in Amerika. In New York, in Los Angeles. Hat in Los Angeles viele komische Jobs gemacht. Also Gartenbaumöbel ausgefahren und so ein Kram. Und viel mit dem Auto rumgefahren, solche Jobs gemacht. Und dann später in London im Skyline-Studio hat er sich dann richtig ausbilden lassen zum Toningenieur.
Genau.
Auf diese amerikanische Weise, wo man als Tee, als Kaffeemacher anfängt, so als Praktikant quasi, und dann immer weiter dabei bleibt und alles dann irgendwie lernt. Dann mit Jim Steinman und diesen ganzen. Man konnte keinen berühmten Namen nennen aus der Geschichte des Rock'n'Roll, mit dem Dave da nicht irgendwie mal gearbeitet hat oder so, ne?
Im Studio in London hat er mal gesagt, soll ich Keith holen für ein Solo? Weiß, das fällt mir gerade wieder ein.
Ja, ja. Oder dass ja auch Dings kommt, der Harmonium, ja, wir können ja mal Nico fragen, ob sie jetzt ausleihen kann und so. Das war, ja, aber er hat da nie ein Ding draus gemacht. Das fand ich interessant. Er ist nie so rumgelaufen, wie einer so, hey, ich bin der Präpotent, ich bin der Typ, der die alten Typen kennt. Nein, der war einfach einer von denen, weißt du?
Er hat für mich das Schlagzeug von Christine McVie, von der Band von Christine McVie klargemacht in New York, damit ich darauf spielen konnte, als wir Freedom, Love and Happiness 88 in New York aufgenommen haben.
Ja, und manche von den Beziehungen aus der Zeit, vor allem aus der New Yorker Zeit, die sind uns ja später auch nochmal zugute gekommen. Die kommen wir später nochmal drauf zurück, die Bekanntschaft mit Roger.
Roger Moutinho, mit dem er zusammen im Skyline-Studio war.
Genau.
Wo er sagte, Roger ist der beste Ingenieur der Welt. Mhm. Er sagte, er ist der zweitbeste, aber der ich. Und an Selbstvertrauen hat es ihm auch nicht gemangelt. Das finde ich auch ganz gut. Aber er hat, wie gesagt, hat er nie ein Ding draus gemacht. Man musste ihm das, dann erzählt er, Bonnie Tyler, mit der hatten wir mit Jim Steinman damals so eine Aufnahmesession und so ein Kram. Das ging alles, ne, die ganze Zeit. Und dann, als die 80er anfingen, hat er bei John Cale gespielt. In der Band. Ne?
Genau. Mit dem hat er mehrere Platten gemacht. Er hat, glaube ich, als Gitarrist angefangen.
Weil eigentlich fast vor allem Gitarrist.
Vor allem Gitarrist. Und dann gab es wohl einen Streit oder irgendwas. Bassist ist kurzfristig abgesprungen und dann ist er der Bassist geworden von ihm. Und er hat drei Platten, also mehrere Platten mit John Cale gemacht, also Caribbean Sunset, Artificial Intelligence, und dann hat der zwei Live-Alben auch co-produziert, die Comes Alive und diese Live at Rock Palast, und die von 1984, die kann man tatsächlich auf YouTube noch sehen. Man kann, also das ganze Konzert, das ist sehr spannend. Also es war für uns auch spannend, wir konnten das natürlich nicht sehen vor YouTube. Ja, wir haben das ja im Grunde auch entdeckt, als Band erst, als YouTube dann aufkam und diese Sachen reingestellt worden sind.
Ja, wenn man Dave dann sieht und dann, aber ich habe neulich auch ein altes Bild gesehen von 1988, als wir die erste Produktion mit ihm machten, als Produzent in New York. Und dann das Bild von ihm gesehen und dann, wie sich im Laufe eines Lebens auch ein Mensch verändert, auch äußerlich, also nicht zum Besseren oder zum Schlechteren, einfach nur verändert, also was das Leben so...
Junger Mann und wir Kindergesichter.
Ja, wir sind totale Milchgesichter und war so ein erwachsener, durchaus erwachsener Mensch, aber er wirkt ja auf uns heute natürlich extrem jung, der war also damals 88 noch keine 40, ne? Also 39. Mhm. Wir haben ihn in London kennengelernt, weil er ging 1987 zurück nach London und hat dann einen Job angenommen im Firehouse-Studio.
Ja. Genau, und ich glaube, wir haben ihn deshalb auch kennengelernt, weil er der Toningenieur für einige Platten war, die John Cale produziert hat. Unter anderem die Happy Mondays, kurz davor.
Ja, John Cale hat damals alle seine Produktionen bei Dave in diesem Studio gemacht, Firehouse. Das war so ein Council-Rock-Studio. Das war so eine Resozialisierungsmaßnahme. Da arbeiteten lauter kleinkriminelle Rehabilitierungsfälle. Der Well zum Beispiel, der da war. Das war so ein Gehilfe, der war geil. Das ging gleich los, als wir abgeholt wurden. Wisst ihr, also wir wurden vom Belsize Square Guesthouse abgeholt mit dem Auto, um zum Studio gefahren zu werden. Aber nur am ersten Tag. Das nächste Mal haben wir das dann zu Fuß gemacht oder so. Das kostete irgendwie, was kam so ein Minicap, und ich war genau dabei, als er bezahlt hat. Das kostete 3 Pfund. Und ging er da hoch mit uns und dann sagte Dave, was hast du denn bezahlt? 5 Pfund. Hast du eine Quittung? Nee, habe ich vergessen, mir geben zu lassen. Und Dave wusste natürlich ganz genau, was los ist. Er hat mir 5 Pfund gegeben. Ist okay, komm, was soll's, ja. Und das war ja eigentlich so auch so ein Herzensprojekt von ihm. Das hat er gern gemacht. Also das war auch so ein Typ, der auch solche Sachen gern machte. So mit Leuten arbeiten und Leuten dann auch so eine, diese Idee mochte er sehr gerne. So über Toningenieur und so ein Studio und so den Leuten eine Chance zu geben und so. Und die auszubilden. Das fand er irgendwie stark. Ja. Und da waren wir wegen John Cale, ne, oder?
Ja, wir wollten John Cale als Produzenten haben damals, ne? So war das.
Und dabei haben wir ihn kennengelernt, gewissermaßen. Kann man so sagen.
Ja, und da muss man sagen, bei der Produktion, da war es schon sehr wichtig für uns, ne? Weil wir, also das hat wahrscheinlich jeder auch ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen. John Cale auch einen Aspekt des Unnahbaren so ein bisschen hatte, ne? Man kam mit ihm nicht so ins Gespräch oder der hat halt so sein Ding durchgezogen als Produzent und das war alles super. Und man hat sich dann für die Chats und für diese, ja, also auch was vielleicht eher Privates oder wo sich das vermischt mit der Arbeit, da hat man sich an Dave gewandt und der war auch sehr auskunftsfreudig, der war zugewandter und ich denke, das war auch einer der Gründe, warum wir danach ja auch die Nervous in Blue, diesen Remix, diesen haben wir ja dann nochmal einen Remix davon gemacht, ne? Den haben wir dann mit Dave gemacht. Und die Arbeit mit John war dann noch abgeschlossen, ne?
Nee. Also nee? Den Nervous in Blue Remix hat ja John auch noch gemacht, hat er ja noch Klavier gespielt. Auf dem Remix.
Ah, siehst du, dann habe ich das.
Da hat er noch Klavier gespielt in diesem langen Instrumental. Das wurde einfach, damals wurde das ja so gemacht, dass es auf dieser Schnürsenkel-Bandmaschine, auf dem Tonband, aber es wurde das hintereinander kopiert und hintereinander geschnitten. Also wurde sozusagen mit der Hand geloopt, weil es damals dafür Computer noch gar nicht gab oder jemals noch nicht keine, die man sich leisten konnte. Aber,
gut, aber dann bezieht sich das auf die,
Also jemals, der John war sehr autoritär. Der John hat auch nur mit einem geredet, nämlich mit mir. Der hat sich nur für den Sänger interessiert und auch nur, weil er wusste, dachte, dass der vielleicht das Sagen hat. So, weißt du, deshalb hat er mit nur einem geredet und der Rest hat ihn eigentlich nicht interessiert. Der hat, ich glaube, den Paul Lukas einfach mal rausgeschmissen, weil der gesagt hat, was ihm nicht passte oder so. Der war sehr autoritär. Und Dave war total angenehm. Der hat mit mir dann irgendwie über die Texte geredet, was John nie gemacht hätte. Er hat mit euch über diese ganzen Sachen, hat sich dafür interessiert, wie das bei euch klingen soll, wie ihr das gerne hättet und so weiter und so fort. Er hat uns dann einmal zum Abendessen eingeladen bei sich nach Hause.
Ja.
Und John war sehr distanziert, das muss man aber auch verstehen, weil John hatte damals, er hat die Produktion sehr gut gemacht und er hatte damals auch war damals ganz stark auf Drogenentzug und konnte sich einfach auch nicht groß auf Sachen einlassen. Wir durften da ja auch in dem Studio keine Drogen nehmen und so wurde uns extra eingeschärft, auch kein Alkohol trinken, nichts,
ja.
Ne?
Ja, also man kann im Rückblick ja auch sagen, dass das eigentlich eine gute Kombination war.
Ja. Ja.
Jemand, der da sehr straight durchzieht und also auch das Timing von so einer Produktion, da haben wir in den anderen Podcasts ja auch drüber geredet, wie John das gemacht hat und jemand wie Dave, der zugewandter war und mehr Zeit für einen hatte.
Der war schon sehr spröde, der John, das war schon ganz gut, das war Dave als so ein Übersetzer, als so ein
Aber ich weiß noch, dass Dave irgendwann, als wir so geklagt haben, dass John so spröde wäre, dass Dave dann sagte, ja, aber da müsst ihr nicht mit mir reden, müsst ihr mit John reden.
Ja, aber das war dann wirklich so, dass wir uns dann überlegt haben, dass wir den nicht nochmal mit John Cale machen, weil auch klar war, dass das aber nächstes Mal ganz genauso wieder wäre. Also das wäre dann einfach, das würde für uns, wir konnten mit ihm nicht groß kommunizieren, aber für eine junge Band natürlich perfekte Art aufzunehmen, einfach zack, zack. Aber Dave war jemand, der die ganze Zeit auch mit mir über die Texte und so, die Songs, ganze Zeit auch mit uns geredet hat. Und es war klar, dass es jemand ist, mit dem man sich gut über Musik austauschen kann, weil er nicht nur wahnsinnig musikalisch war, sondern weil er auch ein sehr gutes Gespür einfach hatte für Songs und für die Leute, die Songs machen, das muss man schon sagen. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns den noch nehmen als Produzent der nächsten Platte.
Mhm.
Na? Genau. Und das war dann seine Idee, dass wir nach New York gehen. Und da ist er dann richtig aufgeblüht, muss man mal sagen. Eigentlich so jetzt, New York war ja so seine Stadt, oder?
Ja, also das diese Kontakte, die er hatte, ne, die Musiker, die er herangebracht hat, haben wir in dem einen Podcast ja auch drüber gesprochen. Also sowas wie die Uptone Horns oder dass er Peter Shearer kannte. Ich muss sagen, ich selber wusste das in der Art gar nicht zu schätzen. Das ist mir erst später klar geworden, als ich auch gesehen habe, wer Peter Shearer eigentlich war, was der gemacht hat und so weiter.
Also das war von der Band ja mehr oder weniger auf die Scheiße behandelt, aber ehrlich, der war ja nicht sehr gut drauf.
Keyboard, man hatte das Gefühl, der nimmt jeder, der kommt und was spielt, nimmt einem was weg. Diese Ängste waren halt
ja,
sehr
ja.
groß.
Ne? Das war das Interessante. Also er hat natürlich, er hat auch Sachen gemacht, die uns leicht geschockiert haben, die wir auch nicht wollten. Also zum Beispiel mit dem Klickspiel. Ne? Das fanden wir nicht gut. Das war so ein Kram, den wir aus Berlin schon kannten und da hatten wir eigentlich keinen Bock drauf. Das fanden wir ja bei John Kell gut, dass er das gar nicht erst auf die Idee kam, dass er so nimmt man Musik nicht auf, man nimmt Musik einfach so auf. Ne? Das fand ich schon mal wichtig. Und er hat versucht, da teilweise zurückzurudern, das haben wir dann auch zum Beispiel abgelehnt. Das war aber auch okay dann. Ne? Das war dann so okay, dann eben nicht. Aber dass der diese ganzen Leute kannte, mir hat er bei der Session beigebracht, wie man mit zwei Fingern die Hammond-Orgel so spielt, dass sie klingt wie bei Al Cooper, der bei Bob Dylan in der Band gespielt hat, in der ersten Band. Oder dir zum Beispiel mit dem Percussion, Richie, ne? Mit der Triangle, diese Geschichte.
Auch mit dem Klinger, die Triangle, das ist wirklich eine tolle Geschichte, genau.
Die musst du nochmal erzählen, weil das ist eine typische Dave-Geschichte eigentlich auch.
Wir waren in New York in dem Studio zu der Plattenaufnahme Freedom, Love and Happiness und das war alles gut durchgetimt. Da nahm einer hinter dem anderen auf und an einem Tag wusste Dave, was in einer halben Stunde passieren wird. Und er sagte dann zu mir, ich nehme jetzt eben noch mit Jakob oder was gerade war, eben dies hier auf und in einer halben Stunde brauche ich dich mit einer Triangle. Und die Triangle, die kriegst du da am Times Square, da rechts in diesem Laden, da ist ein großer Music Store, der ist sehr groß und da gehst du ganz hinten durch bis rechts in die Ecke und da sitzt Pedro in der Percussion-Abteilung. Und dann sagst du ihm, du möchtest einen Triangle haben und der soll dir mal eben zeigen, wie Triangle richtig gespielt wird. Und ich so, ups, ja. Und dahin und durch den Musikladen durch, riesig, 200 Meter Gitarren, 50 Meter Bässe, 300 Meter Schlagzeuge und ganz in der Ecke Pedro. Und ich sage, ja, ich komme von David Young und der sagte, Sie möchten mir mal eben das Triangelspielen beibringen. Und dann hat er die, 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 so mir so ein Standardrhythmus mit dem Triangel beigebracht. Und ich glaube, das hat er deswegen gemacht, weil wir hatten bei der Try to be Mensch in London, hatte ich einmal einen Wunsch für einen Overdub-Triangel, wo ich einmal nur so ein Ping reingehauen habe. Und da hat er sich sowas von kaputt gelacht damals darüber, weil für mich war die Triangel nur eine Art ein Ton, eine Note, die dazu fliegt zu dem Dings. Für ihn war das aber ein richtiges Instrument, was gespielt werden musste, was ich damals noch nicht wusste halt. Und also er wollte mich, ich schätze mal, wirklich ans Triangelspielen bringen, weil damals dieses Ping, das fand er zu lächerlich. Und ich kam dann wieder und Pedro hat mir das Triangelspielen beigebracht in 2 Minuten. Und auf der letzten Platte, auf unserer neuen Platte, ist auch wieder ein Stück mit Triangel drauf. Danke Dave Young, danke Pedro.
Ja, aber das war generell, er war ein großes Herz für Percussion gehabt, muss ich echt sagen.
Ja.
Und er hat dich eigentlich als Percussion-Spieler auch echt entdeckt. Also mir hat er damals echt vorgeschwärmt, so, der Mann könnte ja ein Vermögen verdienen als Studio-Percussion.
Das hat er zu mir auch mal gesagt.
Das ist ja wahnsinnig begabt und so. Hätte ich gar nicht gedacht. Und plötzlich spielt er, der ist ja völlig irgendwie entfesselt und so. Der war irgendwie 25 Percussion-Sachen da. Und ich glaube, dass generell da wurde... Er fühlte sich da ja auch, er hat uns ja dahin gebracht, dass wir das in New York machen sollen, weil er, glaube ich, gern wieder nach New York wollte. Das fehlte ihm, er war nicht so gerne in London, es fehlte ihm, dass er da weg war. Und der blühte da echt total auf. Wir haben den ersten Morgen, haben wir beim Chelsea Hotel dann um die Ecke da mit ihm frühstücken gegangen. Und er dann so, ja, pass mal auf hier, ich will euch mal ganz kurz die Stadt erklären. Die U-Bahn ist der Schlüssel zu allem. Und dann hat er einem erklärt, wie das mit den Boulevards läuft, wie das mit den Straßen läuft, also Crosstown, Uptown, dass die U-Bahn immer unter den Boulevards durch langfahren, dass man aber alle Crosstown dann die Busse nimmt und das ist südlich der 23. wird es ein bisschen durcheinander, aber in Midtown ist es eigentlich ziemlich genau wie so ein Schachbrett. Und so ging es die ganze Zeit. Und der war ist völlig, also der war völlig so entfesselt auch, ne? Da hat er so eine tiefe Liebe zu der Stadt und so. Und dann seine Kumpel ist dann hier Gary zum Beispiel, der Sportreporter, wo wir dann noch auf die Party eingeladen wurden und so. Da sind wir da irgendwo in ein Village irgendwo hingegangen. Das war so diese Zeit, wo New York noch so eine ziemlich gefährliche und sehr kriminelle, also eine Stadt mit einer hohen Kriminalitätsrate und so war.
Genau, was hieß es immer nach Einbruch der Dämmerung, 42nd, ne? Aufgepasst.
Ja, genau.
Da hinten und so.
Hand auf die Tasche.
Ja.
Ja. und gehen nicht in die dunkle Ecke. Ne?
Ich habe es gesehen am ersten Tag, wie ein Polizist von drei Schwarzen vor dem Chelsea Hotel zusammengeschlagen wurde. Und ich habe gedacht, oh, schnell reingehen. Also mir war das richtig, ich hatte das Gefühl, ich bin auf einmal, was man sonst so in Science-Fiction-Filmen sieht oder so über New York oder große Städte in der Zukunft. Ich fühlte mich sehr, sehr unsicher, als ich sah, dass da ein Polizist...
Das war damals so, das war die Stadt mit der höchsten Mordraten überhaupt und so. Das war eben, weil ich die 80er Jahre waren in New York echt eine harte Prüfung für die Leute, muss man schon sagen. Ich hatte einen entzündeten Finger und musste ins Krankenhaus, dann mussten sie das aufschneiden wegen Eiter und so. Mhm. Und dann war ich im St. Luke's Roosevelt Hospital, hat mich Dave hingeschickt. Da ist der John Lennon gestorben. Was ist das für eine Ansage? Ja, was war ich? Dann habe ich da gesessen in der Notaufnahme und da kamen nur Leute rein, die total zusammengehauen waren. Sowas hast du überhaupt noch nicht gesehen. Das war wie The Return of the Living Dead. Aber die Leute mit überall so blutenden Wunden und so, das war wirklich hart, ja. Aber naja, gut. Das hat sich geändert, was immer man davon hält. Tatsache ist, dass Dave damals sich da sehr wohl fühlte, dass man da auch angefangen hat zu verstehen, dass der auch so ein Kosmopolit war, dass er wirklich jemand war, der in der ganzen Welt zu Hause war und der wirklich viel, viel gesehen hat. Ne? Nicht nur eben Chris Jagger im Himalaya, sondern eben Los Angeles. Ich weiß nicht, ich bin mal ja ein paar Jahre nach Hamburg gezogen, da hat er zu mir gesagt, Hamburg finde ich geil. Ist wie Los Angeles, du kommst nirgendwo hin ohne Auto. Gute Aussage. Ja, das waren diese frühen Produktionen, die haben natürlich unser Verhältnis, ja, das war die englischsprachige Zeit, unser Verhältnis zu ihm sehr geprägt, ne, muss man schon sagen.
Ja.
Weil wir da auch viel unser Instrumentarium gelernt haben, was wir später dann also immer bei jeder Plattenproduktion neu ausbreiten konnten, oder? Also was ich meine mit der Orgel zum Beispiel, diesen Geschichten. Wie war das bei dir, Jakob, als Gitarrist?
Ja, ich
war ja hilfreich.
Ja, ich hab mir tatsächlich jetzt auch die Platten nochmal angehört im Hinblick darauf, wo er eigentlich angefangen hat mitzuspielen als Gitarrist, was er da gespielt hat und wo ich das irgendwann übernommen habe. Und ich zum Beispiel eine meiner Lieblingsformen zu spielen sind Arpeggio-Gitarren, finde ich total spannend. Also dieser Wechsel zwischen Arpeggio-Gitarren, also das Aufsplittern der Akkorde in einzelne Noten und so Riffs und Akkorde. Und auf der Damals hinterm Mond gibt es eine ganz großartige Arpeggio-Gitarre, die setzt aber erst mit dem Beginn der zweiten Strophe, also dem Gesang in der zweiten Strophe ein und hört dann auch sofort wieder auf, wenn es in den Refrain geht. Und die ist so markant, die gibt dem Stück ein Flirren und diesen Aspekt und das diese Solos, die er gespielt hat, die sind so akkorddienlich, harmoniedienlich, hinführend zu den jeweiligen Akkorden, so Halbtonschritte und so weiter. Das ist so eigen und es ist so Dave, wie er das gespielt hat. Und ich weiß noch, dass in der Zeit selber, ich war sehr jung, ich war auch sehr unsicher, manchmal hatte ich das Gefühl, der nimmt mir da was weg. Wenn ich das heute anhöre, merke ich, das ist so eine Angst geschuldet aus der Zeit. Und gleichzeitig habe ich extrem viel davon gelernt, nämlich wie man im Grunde genommen Raum schafft und die Musik selber veredelt, mit so einem minimalen Ansatz eigentlich. Ne? Und das konnte er wirklich, also diese Ökonomie im Spiel, ne? Aber das kam auch erst sehr spät. Man muss sagen, er hat uns ja diese vier englischen Platten, da hat er ja eigentlich nicht mitgespielt.
Ne, da hat er nicht mitgespielt, aber was zum Beispiel war ganz viel. Du hast damals immer, das waren ja die frühen Werke sozusagen, du hast damals noch immer sehr viele Spuren aufgenommen und die mussten dann aber editiert werden. Und dann ist das nicht wie so wie heute, wo man das am Computer mal eben schnell macht, mit diesen ganzen Multitrack-Recording-Devices, die man da hat. Und das war auf der Bandmaschine. Und da musste man die Spuren dafür freischaufeln. Also, und dann musste man die auf dem Mischpult mehr oder weniger beim Untermischen der ganzen Geschichte musste man die live ein- und ausschalten. Teilweise bei der nächsten Platte, nämlich bei der Battle of Jimmy and Johnny, als wir die gemixt haben, stimmt gar nicht, sogar bei der New Yorker Platte, da haben wir nämlich im Hansa-Studio in Berlin gemixt. Da haben wir teilweise zu dritt oder zu viert am Mischpult gesessen und jeder hatte seine kleine Aufgabe mit so Tesa Krepp abgeklebte Range von diesem Fader, den man hoch und runter ziehen musste zu einer bestimmten Zeit.
Wann drückt man das rein?
Naja, das war kreatives Mixen, würde ich sagen. Das hatte viel auch mit zu tun, dass man zum Beispiel, du hattest auch immer ganz genaue Vorstellungen, wann du die überblenden willst und deine Spuren bringen willst. Und das war für ihn zum Beispiel auch was, wo er auch was gelernt hat. Und wo man auch merkte, dass ihm das auch nicht immer leicht fiel, weil er natürlich aus einer anderen Zeit kam. Er kam aus einer Zeit, wo man sagte, du bist der Gitarrist, du hast diese eine Spur.
Und du spielst das jetzt
genau das, was
genau.
du da spielst.
Hier und kommt das war's. Dein Einsatz und spielst und wenn das das nicht ist, dann spielst du es nochmal und vor allen Dingen übst du das vorher, damit du es richtig spielen kannst, damit du hier nicht Studiozeit verschwendest. Und mein Ansatz war immer, hey, Moment mal, wir haben hier diese Studiozeit, ich mache mir jetzt nicht zu viel Arbeit, ich gucke, was spontan kommt. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass da Sachen rauskommen, wenn man spontan sich reinwirft in die Musik, die würden mit einer richtigen Vorbereitung würden die nie kommen. Die sind so eigen.
Ja, im Guten,
der Nachteil ist natürlich,
im Guten wie im Schlechten.
Genau, dass man sehr viel Zeit frisst, Spuren und dass man das auch nicht wiederholen kann. Das heißt, wenn da ein Fehler drin ist, also ein Fehler, der wirklich, den man nicht, oder eine Note, sagen wir mal, die man nicht haben will, dann kann man das in der Form nicht wiederholen. Und das hat er auch immer gesagt, Jakob, First Take oder 30. Ne?
Ja, das war im Grunde genommen was der Dave, also die ganze Zeit, die ganzen Produktionen, die uns machte, immer für ihn auch eine große zentrale Sache war. Was macht Jakob? Und wie bewältigt man das? Wie kriegt man das hin? Das war, glaube ich, ganz wichtig. Das war das eine. Und das andere, was für ihn sehr wichtig war, also von solchen Sachen wie Percussion oder diesen Orgeln, die ich spiele, abgesehen, war auch eine sehr große Besonderheit, war, dass er wahnsinnig gute Connections hatte und immer wusste, wann es auch mal an der Zeit ist, den Laden ein bisschen aufzumachen. Also das hat uns ja in New York eine Menge Streit beschert, dass er eben Leute wie die Uptown Horns, die alle noch akzeptieren konnten, ja, weil die von Tom Waits kamen und so.
Auch noch cool,
aber wie Peter Scherer und so, da wurde schwer, dann da wurde ein Keyboarder, was soll der denn jetzt und so. Ja, aber dass er sozusagen den Geist und das Bewusstsein der Band für andere Klangfarben, andere Klangwelten, andere Musik sehr oft erst geöffnet hat, auch von mir. Ich muss sagen, ich habe ganz viele Dinge erst durch Dave entdeckt und er hat mir sehr viele Sachen in Bezug auf Rockmusik eigentlich erst beigebracht oder nahegebracht, wofür ich ihm auch dann eigentlich immer schon auch sehr dankbar war. Ich wusste immer genau, dass ich zumindest Dave sehr viel, was das betrifft, die Offenheit zu bedanken habe. Ein gutes Beispiel ist aber auch zum Beispiel, als wir die Ballad of Jimmy and Johnny aufnahmen im Hansa-Studio, damals war das war ja kurz vor Mauerfall 1989 und damals war der Potsdamer Platz ja einfach nur so eine Ödnis, da war ja nichts, das war so ein Acker, durch den die Mauer ging und unten war an der Köthener Straße, direkt an der Mauer war dieses Studio, das Hansa-Studio, das ist heute noch an der Köthener Straße und es regnete und drüben fuhr noch diese Magnetbahn, diese Versuchsmagnetbahn und das war wirklich alles wie im Agentenfilm, auch dunkel und so und es regnete und draußen fuhren immer so Autos auf dieser Köthener Straße und dann sagte er für dieses Lied The Ballad of Jimmy and Johnny, das kann man sich gut anhören, heute noch, wir machen ja auch eine Playlist dazu, da bringen wir mal so ein paar Sachen rein, dass man das mal sieht. Da hat er dann einfach ein Mikrofon aus dem Fenster gehängt und gesagt, ich möchte gern den Sound dieser Autoreifen auf der nassen Straße haben, weil ich glaube, das passt zu so einem Crime, zu so einer Crime-Mörder-Ballade wie Ballad of Jimmy and Johnny passt das ganz genau und ist das überhaupt ein toller Sound. Er hat nämlich bestimmte Art von Sounds immer wahnsinnig geliebt. Ja, und dann haben wir das einfach aufgenommen und dann hat das auch seinen Weg dahin gefunden.
Gibt noch so ein etwas anderes Beispiel, das ist die She's a Barmaid, wo der Pyrolator auch nochmal kam, den kannten wir ja nun auch von der ersten Platte und der, also man muss sagen, Sample-Feuerwerk da abgefeuert hat. Also das Stück ist so ist gepackt voll mit verrücktesten Samples. Ja, das klingt teilweise wie Jahrmarkt. Also klar, Barmaid ist halt diese Assoziation. Und das war dann natürlich auch einfach, weil wir kannten Kurt, aber es stimmt, das war immer, es wurde mehr und mehr geöffnet, ne? Und bis er dann irgendwann auch selber tatsächlich sagte, hier, ich habe hier eine Idee, ich spiele hier ein bisschen was und das war dann auch...
Das war nicht bei der ersten deutschen Platte, oder? Das war doch bei der Damals hinter dem Mond. Ich erinnere mich vor allem an das Lied Damals hinter dem Mond. Da gibt es diese wolkige...
Genau,
wolkige,
das ist diese Arpeggio-Gitarre, die ich eben erwähnt habe.
Arpeggio-Gitarre
genau.
Im Hintergrund.
Aber die ist so clever platziert, weil das Stück läuft und läuft, dann ist der erste Refrain vorbei, dann kommt dieses kommt ein musikalischer Teil und dann in dem Moment, wo du anfängst zu singen, da platziert er das drauf. Und für den Refrain geht er wieder raus und dann hinten raus spielt er das auch nochmal, aber in so einer veränderten Form, wo man nur so zwei Noten ganz leicht hört und dieses schwebende, diese Double Time, die er hat, das gibt dem Stück ab der Stelle der zweiten Strophe plötzlich ein Lift-Off, das geht so nach oben, ja, also ganz toll.
Ja. Und das waren so die ersten Sachen, wo er sagte, ich habe hier noch was und er hat mir das mal erklärt. Er hat gesagt, weil generell seine er war sehr, sondern wirklich ein Mann von Welt, also von der großen, weiten Welt des Rock'n'Roll. Das war eben nicht wie es in Deutschland damals noch ganz viel war, dass man sozusagen so eine ganz komische Beamten-After-Art hatte, die Platten aufzunehmen. Das muss so und so gemacht werden, so ist es richtig, so ist es falsch. Also wie wenn es irgendwo so ein Lehrbuch gibt dafür und wenn man das nicht so macht, ist das, dann hat das immer als Kunst gesehen. Also etwas, wo man das so machen kann oder so machen und sich entscheiden muss. Und er wusste, dass es für alles auch eine Lösung gibt. Also wie gesagt, dass man einfach sagt, wieso, wir brauchen jetzt hier nicht groß rumzudödeln, wir holen einfach die Uptown Horns, ist doch scheißegal. Ja, machen wir das. Und dann hat er gemerkt, Peter Scherer, da war der Widerstand noch zu groß, weil den keiner kannte, dann holen wir eben den Pirulator, den kennen sie schon. Und dann machen wir mit dem die crazy Sachen, ist doch wurscht. Na, also er hat immer sozusagen, weil er immer auf der Suche war nach dem Overdub, der die Sache nochmal speziell versilbert. Das war sein, er hat mir mal erzählt, dass es in Amerika Leute gibt, die man in den Studios, er kannte das von Jim Steinman und so weiter, von den ganzen Produktionen im Skyline, es gibt Leute, die machen nichts anderes, als dass sie die eine große Idee nochmal zusätzlich haben, diesen einen Overdub, der die ganze Aufnahme rettet, gerade bei großen Hits. Da kommt dann einer, der spielt jetzt Gitarre, aber auch Keyboard und sonst was. Und dann sagen sie, und was können wir hier noch machen, dass das ein bisschen, und dann hat er einen so einen kleinen Lick und der macht den großen Unterschied. Dieses eine kleine Ding. Man sagt so, dolim, 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 und dann plötzlich fängt das ganze Ding, wird dann plötzlich zum Hit. Und er hat gesagt, dass das diese Macht von so ganz minimalen Sachen eigentlich, die das haben kann über so ein ganzes Lied oder so eine ganze Aufnahme, dass er das immer sehr faszinierend fand. Und darum eben auch, dass diese Leute rein zu anderen Leuten rein, war ja nicht, weil er uns doof fand oder so, sondern weil er der Meinung war, man kann immer noch ein bisschen das erweitern, man kann immer auch den Horizont, ne, auch der Musik erweitern, dass sie immer ein bisschen mehr atmet als nur, wie soll ich, den Geist der Wiener Straße. Hm. Oder wie er sagt, wir machen die Musik hier nicht nur, um euren Freunden in Madonna zu gefallen. Ja, das war so ein Ding. Also, ne, so, dass man, es geht nicht nur darum, so seine engere Peer Group irgendwie zufriedenzustellen, sondern es geht hier um was Größeres, es geht um Kunst. Und das war ein Ansatz, den wir von ihm gelernt haben. Ob wissentlich oder unwissentlich, ist gar nicht so wichtig. Bei der Weißes Papier hat er dann sehr viel Gitarre gespielt, oder viel, noch mal deutlich mehr Gitarre gespielt. Also, mir fällt nur ein Stück ein, wo es ganz deutlich ist, das ist, du hast die Wahl.
Genau, das ist dieses wunderschöne Solo nach dem zweiten Refrain, was dann in der dritten Strophe nochmal unter dem Gesang kommt.
Diese Melodie, das ist nicht mal ein Solo, sondern das spielt einfach so.
Genau, die verwebt mit meiner Gitarre sehr schön. Ich frage mich, ob er bei Wieder ein Tag, das habe ich mir nämlich auch nochmal angehört, da ist nämlich auch so eine kleine Bewegung drin und die hört sich auch nach ihm an.
Er hat viel diese Sachen gemacht, diese kleinen Licks. Die den großen Unterschied machen. Und so kam es dann ja auch, dass wir 93 dann, weil die ganzen Aufnahmen ja auch so komplex wurden, zwei Sachen gemacht haben. Wir haben Ecky Busch, der ja auch seinen Weg in die Aufnahmen gefunden hat mit dem Akkordeon, und Dave sozusagen für live mit reingenommen. Und plötzlich war Dave mit uns auf Tournee und hat eben diese ganzen Sachen auf der Gitarre auch gespielt. Das war ja auch später nochmal, also jetzt in den letzten Jahren dann nochmal, kommen wir später dazu, dass wir im Grunde genommen auch daraufhin auch nochmal zurückkommen wollten, weil er hatte da dieses minimalistische Ding am Laufen, mit dem er sozusagen, er stand ja immer so irgendwo so da hinten und niemand hat eigentlich verstanden, was er so genau macht, und hat immer bei jedem Stück so gewisse kleine Sachen, so Chick, rhythmische Geschichten oder so Chicks oder so eben so eine Melodie, wie bei dem hinten reingespielt, ne? Und das war so typisch Dave irgendwie, fand ich. Also so das es kam nicht darauf an, dass er nach vorne springt und, weißt du, auf den Monitorbox abrockt, sondern der stand ganz hinten, hat aber die ganze Sache so total so mit vergrößert auf eine Weise. Ne?
Ja, also es gab zum Beispiel einen so einen Trick, da habe ich mir auch abgeguckt von ihm, das ist einfach nur einen Akkord auf die Eins zu spielen. Und sofort öffnet sich der Akkord, also vor allen Dingen öffnet sich für die anderen, die dann mehr spielen, öffnet sich der Raum, das klingt größer, harmonischer. Und er hat doch mal gesagt, you have to play in a way that the others sound good. Also dieses Uneigennützige im Spiel. Also ein Teamspieler, der sagt, also auch gar nicht Wasserträger, das wäre ein wirklich abwertender Begriff, sondern jemand, der sagt, wie mache ich das, dass alle gut aussehen und gut klingen in dem
das
Ganzen,
ist große
und dem Stück zugutekommen. Und sein Ego da so zurückzustellen und die Befriedigung über diesen Aspekt zu holen, das ist, ja, aber das zeigt auch einen Produzenten aus, ne?
Absolut, ja, auf jeden Fall.
Weil du, deswegen kannst du auch produzieren, ne?
Ja. Und das ging, da ging ja in den 90er Jahren auch einiges, er hat dann ja, also über die Elements hinaus auch noch ein paar, einiges andere Sachen gemacht, also viele Weltmusikgeschichten, weil er durch seinen Job im, er hat ja Mastering auch viel gemacht, dann im Sound Mastering Studio London, vor allen Dingen für Ace Records und so Leute, aber auch für Bear Family. Die haben diese Bear Family, diese großen Boxsets, wo sie, was weiß ich, die alle, alle Aufnahmen, die Connie Francis je gemacht hat, nochmal remastern ließen, um die dann als, ja, als Boxsets rauszubringen. Richard Weitzer hat das immer gemacht und der ist in diesem, da im Norden von Bremen sitzen die. Und das ist so ein weltweit ganz großes Spezialgeschäft sozusagen, Bear Family. Für die haben sie dann damals diese ganzen, deshalb hat er unglaublich hohe, hat er alles gekannt. Er hat mir erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie jetzt wochenlang Connie Francis nachgemastert. Ja, die haben auch von alten Tapes teilweise runtergenommen und so. Und er kannte das alles dann. Und er kannte aber auch die ganze Weltmusik, die sie bei Ace Records machten. Drei Mustafa, drei Kumpels von ihm, die er auch mit in unsere Aufnahme mit reingebracht hat bei der Weißes Papier.
Weil Nigel.
Nigel, ne, zum Beispiel und so. Und das muss man schon sagen, weil der gerade in Berlin wohnte in der Zeit. Ja, Ace Records haben ihn dann auch geschickt nach Mosambik, um in Dörfern irgendwie, in den liegenden Dörfern im Bürgerkriegsgebiet, also mit dem Hubschrauber rein und raus und so, die Musik aufzunehmen, die dort gespielt wurde, die Lieder, die die Leute hatten und so. Er hat Alexander Veljanov ein, zwei Soloplatten produziert, er hat Songs von Drella, glaube ich, mitgearbeitet, von Lou Reed und John Cale. Ich glaube, als Assistenzingenieur oder so auf Johns
Bitten. Ich glaube, das war Brian Eno, John Cale.
Ja, die hat er auch gemacht, ja. Die
aber Songs to Drailer hat er...
Ich meine, dass er da irgendwie, dass er da teilweise... Aber es kann auch sein, dass nicht. Bei Discogs ist das Komische, gibt es ihn eigentlich gar nicht. Also das ist interessant. Nicht mal bei den Element-Songs ist er bei Discogs richtig gelistet. Ich weiß nicht, was die machen. Aber oft auch als Ingenieur, also zum Beispiel der Les Nouvelles Polyphonie Corse, das war so, so eine Vokalgruppe, die so ganz ganz sphärenhafte Musik machen aus Korsika, dafür Ace Records ganz mehrere Platten produziert, beziehungsweise das war dann, glaube ich, sogar für die Decca oder so. Aber die hatten, die kannte er irgendwie, glaube ich, durch John Cale und der hat ihn dann als Toningenieur genommen, hat in den Kirchen die aufgenommen und so.
Gab es nicht auch so einen afrikanischen Chor, irgendwas in Afrika?
Ja, das war das in Mosambik gewesen, genau. Da gab es eine gute Geschichte mit diesem einen Typen, ne? Das war eine starke Geschichte, wo er in dieses eine Dorf reinkam und sagte, ja, wo ist denn jetzt hier der gibt's einen, der hier Musik macht? Und sagte, ja, wir haben den alten Mann, der macht die Musik. Und sagte, ja, dann können wir, dann haben sie so ein kleines Kino gehabt, hat er dann so sein DAT-Rekorder aufgebaut und zwei Mikrofone. Und dann sagte, können Sie dann so die Musik spielen? Ja, gern und so. Und hat der Mann hat irgendwie so 20 Minuten lang so ein Lied gesungen. Und dann war das und ganz tolle Musik, ganz irre, also wirklich wie vom Mars, auch wirklich extrem exotische Musik, ganz seltsam und aber ganz, ganz beeindruckend. Und das hat auch der erzählt dann, worum es da geht. Da geht es also um diesen Baum mit Früchten und die Affen stehlen die Früchte und da gibt es aber so eine Ratte, die ist dafür zuständig, die Affen zu vertreiben und so. Das war die Geschichte. Und dann meinte Dave, ja, dann haben sie dann noch ein anderes Lied. Und dann, was machen sie denn mit einem anderes Lied? Sagte ich, ja, ein anderes Lied. Und sagte, ja, wieso ist doch das Lied? Das war das Lied. Genau. Und dann hat er, wieso ist das Lied? Und dann hat er Dave nicht locker gelassen, weil er konnte das nicht glauben. Macht dann nochmal ein anderes Lied und so. Und dann hat er, ja, okay, ist ja gut und so. Und dann hat er wieder angefangen, das selbe Lied nochmal gespielt. Und das hat Dave dann auch so erzählt, als einfach seine Geschichte dazu auch. Also er sagte so, da kann man wahnsinnig viel von lernen. Bei manchen Leuten ist das so, die haben das eine Lied, das ist das Lied ihres Lebens und es gibt, die brauchen auch kein anderes. Und das ist irgendwie auch toll, dass man also nicht da so diese hochmütig sein darf, sondern einfach verstehen muss, dass es nicht für jeden Menschen sich die Sache mit der Musik gleich oder ähnlich darstellt. Ne? Und das fand ich interessant, das waren in den 90er Jahren, die da ganz viele so Geschichten erzählen. Ne?
Ja, vielleicht kommt da ja auch dieses Ding, welches Lied spielen wir, das eine oder das andere? Das war ja so ein geflügeltes Wort, das stimmt, mehr oder weniger, fällt mir gerade ein. Hat er ja öfter gesagt, das eine, nee, das andere. Ja, ja. Also da gab es auch im Scherz dann immer nur zwei Lieder im
Prinzip. Genau, das erinnert mich daran, dass er ja in der, wenn er produziert hat, dann hat er dieses, Sven erwähnte vorhin, dieses, ja, wenn man sagt, weltmännische, ne, dieser das Historische, ne, alles, was da mitschwingt, aber natürlich auch das sehr Englische, nämlich diese sehr feine, schöne Ironie, ja. Selbstironie, ja. Was diesen Prozess des Aufnehmens angeht. Ich fand immer bewundernswert und sehr markant, das waren Pausen. Und das, wann machte man Pausen? Da man mit Bandaufnahmen rollte das Band ja zurück. Das war eine Pause. Und dann gab es irgendwann, was nannte man den Break? Und dann gab es irgendwie den Break vom Break. Und dann gab es den Break vom Break vom Break. Und so wurden die Sachen im Laufe der Jahre, gab es eine eigene Sprache und einen sehr liebevoll, selbstironischen Umgang mit bestimmten Aspekten von Produktion. Und das war sehr englisch, muss man wirklich sagen. Das ist etwas, was ich auch heute, wenn ich Engländer zuhöre bei YouTube, die Sachen machen, das ist etwas, was den Engländern inne ist. Ne?
Ja, oder solche Witze wie, wo seid ihr denn jetzt gerade? Wo ist die Platte gelandet? Ja, so Bottom of the Top 20. Hat er ja immer noch besser als Top of the Bottom 20. Typischer David Young-Witz. Ja. Das war so. Er konnte alles, ne? Oben und unten im Niveau. Und das war auch toll, weil da natürlich auch dadurch die Produktion mit ihm auch immer was hatten, wo man also immer davon ausgehen konnte, dass man was lernte bei jeder neuen Platte. Und dass man gleichzeitig es immer auch Konflikte geben würde, weil es auch klar, dass es immer auch so eine dünne, unsichtbare Linie gab zwischen ihm und der Band, weil er war der Produzent. Und die hat ja auch ein bisschen so beibehalten. Auch ich war ja mit ihm sehr eng befreundet eigentlich. Aber trotzdem, sein Sohn wurde geboren Anfang der 90er und so, und ich war auch Patenonkel und so. Aber trotzdem ist es so, dass es, wenn es um diese Musikgeschichte geht, also er diesen Job sehr ernst genommen hat und auch ganz klar aus so einer Distanz heraus gemacht hat. Und dann ist natürlich, aber hat sich das natürlich dann trotzdem dann auch weiterentwickelt. Also in den 90er Jahren haben wir einmal einen Bassistenwechsel gehabt von Paul Lukas zu Christian Hartje. Und Christian Hartje hat 2003 oder Ende 2002 die Band verlassen. Und dann kam Dave und sagte, ich will jetzt Bass spielen live. Wir sagten aber, Dave, Ecky Busch war schon lange vorher, der war 95, 96 glaube ich ausgestiegen, weil er das Ecky Busch Terzett machen wollte. Und er kam dann und sagte, ja Mensch, ich möchte gerne, ich habe davon geträumt, dass ich Bass spiele. Ich habe letzten Tag einen Traum gehabt, ich spiele Bass und der hat mir sehr gut gefallen und ich möchte gern Bass spielen. Und ich möchte nicht, dass ihr einen neuen Bassisten sucht, sondern dass ihr mich nehmt. Dann hab ich gesagt, aber Dave, wir brauchen dich auch hier als Gitarrenspieler, das ist doch super, was du mit der Gitarre machst und so. Der meinte dann, das war auch so ein typischer Dave, ja nee, aber wenn ihr mich nicht als Bassisten nehmt, dann mache ich Gitarre auch nicht mehr weiter. Also, scheiße, was ist das jetzt für eine Kacke? Ne? Aber das war ein typischer Dave auch, fand ich. Also auch teilweise auch unglaublich stur. Also wir konnten eigentlich auch zu Weißdu treiben manchmal in seiner Sturheit. Aber er wollte unbedingt den Bass spielen. Und das war aber auch sehr, sehr gut. Weil wir machen ja eine Playlist hierzu. Und ich habe, muss ich sagen, ein Lieblingsstück von John Cale, das ist Dying on the Vine auf der Artificial Intelligence. Die wird da sicher auch drin sein. Und da hat er zum Beispiel den Bass gespielt. Und das ist wirklich ein genialer Bass. Also das kriegst du sonst bei keiner anderen Rock'n'Roll-Gruppe, dass da jemand so Bass spielt. Und das hat natürlich auch viel mit John Cale und dem Stück zu tun, aber auch mit dem, was Dave so auf der Fun hat und was für die Ideen der hat. Und deshalb, glaube ich, war das für uns eigentlich dann auch keine Frage, dieses Angebot, das wir kaum ablehnen konnten, anzunehmen, oder? Zumal wir ja auch keine Lust hatten, einen anderen Bassisten zu suchen.
Ja, das war. Und er hatte auch schon ein paar Stunden genommen, glaube ich. Er hatte sich jemanden genommen, der ihm schon so ein bisschen das Fingering und sowas.
Also naja,
sich schon vorbereitet.
Das ist, wie Jakob sagt, er hat das zwar bei John Cale schon mal gemacht, aber er war nicht so hochmütig zu glauben, das ist ein Klacks oder das nehme ich auf die leichte Schulter, sondern er ist dann wirklich nochmal richtig sich reingedübelt. Ne? Und dadurch hat sich aber natürlich auch viel verändert, weil der Bassist natürlich bei uns ist einer von den Vieren, auf die es immer ankommt und so. Und da ist dann aber auch meiner Ansicht nach auch die Distanz auch deutlich geworden, weil er war ja immer in England. Das darf man ja nicht vergessen. Er wohnte immer in London und dann später dann irgendwie in den 10er Jahren ist er umgezogen nach East Sussex in die Nähe von Rye. In der Nähe von Dover ist das eigentlich. Das kennt man ja wohl wahrscheinlich von einem da am besten. Also im Süden Englands am Meer hat er dann gewohnt. Mit seiner Familie, mit seiner Frau, der Marion und seinem Sohn Thomas Griffin. Und im Grunde genommen war es so, dass er eben gerade als jemand, der Bass spielt, und also deshalb so ganz eng an der Band dran ist, gleichzeitig aber auch die Distanz deutlicher wurde, fand ich. Aber wir haben zum Beispiel ja auch mal versucht, mit ihm zusammen Interviews zu geben. Ist dann eigentlich nicht so gut funktioniert, weil er einen ganz anderen Ansatz hatte, eine ganz andere Sichtweise. Und er war eigentlich immer und auch geblieben der Produzent, derjenige, der die Sache sozusagen von so einer anderen Warte nochmal sieht. Ne? Das, glaube ich, ist wichtig. Also das war ein ganz interessanter Melange eigentlich, dass wir jetzt den Bassisten hatten, Dave, der auch, wie ich finde, ganz eigene und ganz tolle Art, Bass zu spielen hatte, aber damit sozusagen gleichzeitig sein eigener Patient wurde, als der sozusagen Notarzt, den man als Plattenproduzent ja auch ist. Und ich glaube, dass die nächsten 19 Jahre oder was das dann waren, auch sozusagen von diesem Widerspruch auch gezehrt haben. Und das teilweise auch, also nicht unbedingt einfach, aber anders gemacht haben, das Verhältnis. Selbst als zusätzlicher Gitarrist war ja eher so ein Add-on. Aber hier war er plötzlich sozusagen untrennbarer Bestandteil der Band. Auf Bandfotos war er mit drauf plötzlich. Das war ja vorher auch nicht
dass
so.
Du verbringst da viel, viel mehr Zeit mit den Leuten. Und das heißt, du wirst ja in die Auseinandersetzung ganz anders hineingezogen, die eine Band hat. Und das ist ja in einem Studio, wo du vermittelnde Rolle hast, wo du, weil du selber keinen elementaren musikalischen Anteil hast an der Band, musst du auch diese Rolle wahren. Das ist deine Rolle und das ist eine gute Rolle, die ist wichtig. Und als Bassist bist du plötzlich elementarer Teil des Sounds und allem. Das heißt, du bist auch den, nicht nur den Auseinandersetzungen, sondern auch den Anforderungen ausgesetzt, die gestellt werden.
Und auch der Kritik, ne? Dass man also sagt, genau. wie bei jedem anderen hier ja auch, wo man zum anderen sagt, ich weiß nicht, ob ich damit, das gefällt mir vielleicht nicht so gut, wenn du da spielst, oder warum machst du denn das so, oder und was ist denn da los und so.
Ist schon eine große Umstellung. Ne?
Ja, ja.
Ich meine, er hatte mit John Cale, hat er das ja im Grunde genommen auch gehabt, ne, weil er da als Musiker gespielt hat, aber es gibt ja einen Grund, warum er danach keine Bands mehr gehabt hat.
Ja, wobei man darf nicht vergessen, John Cale war natürlich ein Solo-Projekt und war der Boss und die anderen konnten die Schnauze halten, ne? Also das war ja auch klar und so sind Element of Crime ja nie gewesen, also das darf man auch nicht vergessen. Das war nochmal anders und ich glaube, dass ist dieser Wechsel sozusagen, wenn man das mal auf diesen Text, das haben wir uns ja auch überlegt, wie man das nennt, dass er da mehr oder weniger von sozusagen Lehrer zu Bruder wurde. Weißt du? Also er hat auch dann von sich aus gesagt, wir können auch einfach schreiben, produziert also von Element of Crime oder von, wir haben dann immer geschrieben, produziert von David Young und Element of Crime, weil wir natürlich da dann größeres Maß an Gleichberechtigung und natürlich auch, wir auch diese ganzen Erfahrungen ja auch gemacht haben. Wir waren ja 2003 auch keine heurigen Hasen mehr, sondern machten das schon seit 18 Jahren. Ne? Und insofern war natürlich auch klar, dass wir diese ganzen gemeinsamen Produktionen sowieso die ganze Sache eher so als, wenn er überhaupt was war bei den Produktionen, dann sowas wie Primus inter pares, also Erster untergleichen. Ne? Und nicht so sehr wie früher, eigentlich noch der Typ, der für die Plattenfirma verantwortlich ist und so. Und er hat dann ja auch sonst kaum noch andere Produktionen ja gar nicht mehr gemacht. Und wie du sagst, andere Bands hat er auch nicht gespielt. Er hat eigentlich nur noch Element of Crime gemacht, also die Produktion und eben, er war dann auch im Songwriting involviert, hat also auch dann bei der GEMA beteiligt worden und war sozusagen plötzlich so ein kooptiertes Vollmitglied der Band, so kann man sagen. Ne, den wir aber, weil wir die ganzen Erfahrungen hier in Deutschland machten, also auch was Öffentlichkeitsarbeit, Promos oder betrifft, da also auch kaum mit reingenommen haben. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Hat ihn, glaube ich, auch nicht in dem Maße
interessiert. Nee, hat ihn gar nicht interessiert, hat gar keinen Bock dazu. Ja. Und deshalb ist ja auch auf eine Weise von den vier Leuten, die ganze Zeit damals sowas wie die Band darstellten, der große Unbekannte geblieben, was natürlich auch mit dem Antibassismus der Band zusammenhängt. Dass wir drei natürlich sowieso immer alle Gigs gemacht haben und alles zusammen gemacht haben. Und dass auch da auch er ihm da auch als Mitglied der Band Erfahrungen fehlten, die wir wiederum hatten. Also die Erfahrung von der Tournee, von der Try to be Mensch oder so, wo man dann in Kloppenburg da irgendwie vor 50 Leuten, die hat er halt auch nicht gehabt. Aber er hatte natürlich ähnliche Erfahrungen mit anderen Künstlern, aber das ist nochmal was anderes.
Ja, das, ne? Und er wollte natürlich so, wie er sich also für Promo nicht so interessiert hat oder all diese Sachen, Kreis, also und wir die ganzen Sachen ja auch gemacht, das, die Organisation der Touren, ja, also wie wollen wir die machen, wo wollen wir spielen, in welcher Form, das war auch etwas, was ihm eigentlich das hat ihn jetzt nicht so groß.
Ja, aber das Tolle, aber hat sich dann auch nicht groß eingemischt, aber ja. war hat das alles mitgemacht. Da muss man auch mal sagen, das ist nämlich auch gar nicht so leicht, dass du quasi immer nur gesagt bekommst, wann die Tournee ist und so. Aber natürlich haben wir ihn auch gefragt, ob er kann. Deshalb war es uns ja auch lieb, dass er eigentlich andere Jobs kaum noch hat. Er hat diese ganzen Sachen, die er in den 90er Jahren noch gemacht hat, kaum noch gemacht. Er hat dann auch ab 2004, also ab dem Mittelpunkt der Welt, hat ja auch Roger dann die Platten gemischt. Was ja zum Beispiel bei der neuen Platte, die wir jetzt mit Patrick Meyer produziert haben, überhaupt kein Thema ist, dass man, also schon Thema ist, mischt er das oder mischt es jemand anders? Mir ist das jetzt erst aufgefallen, wie viele Produzenten das von anderen Leuten mischen lassen. Das hat es früher meines Wissens so gar nicht gegeben.
Nee, haben Produzenten
selber gemischt. Das haben Produzenten selber gemischt. Heute ist das anders. Heute gibt es Spezialisten dafür. Und wir haben damit eigentlich auch dann recht früh angefangen damit, indem wir damals gesagt haben, okay, lass das doch einfach den Roger. Da sind wir wieder bei dem alten New York Connection von Dave, den Roger mixen, der sitzt in Nashville, ja, und der kann auch die Platte mischen, dann ist da Dave das von der Backe, weil Dave natürlich nicht jeden Tag irgendwelche Platten gemischt hat wie Roger, sondern nur einmal alle 5 Jahre. Wie soll das gehen? Also, ne, man muss ja, das ist wie wenn du alle 5 Jahre erst wieder zum ersten Mal anfängst, Geige zu spielen oder so, da musst du dich auch erstmal warm laufen. Und so viel Zeit hast du ja in der Regel nicht, ne? So viel Budget auch nicht. Und das war natürlich auch eigentlich ganz toll, weil dann konnte er wieder, da sind wir dann zusammen nach Nashville geflogen oder so, hat er hier super Restaurant, da müssen wir reingehen, Nashville oder so, ne? Und dann hier, da, das ist Roy Orbison Building, das gehört der Witwe von Roy Orbison, der hat sich das ganze Geld drin angelegt. Und so Geschichten, das hat er alles plötzlich wieder am Start und da blühte er auch dann wieder auf und mit Roger zusammen und so, das war schon sehr cool, ne? Muss man schon sagen. Und auch seine Arbeit, wie ich fand, mit anderen Musikern, mit Bläsern zum Beispiel, wo er sagte, pass auf, du spielst A, du spielst E, du spielst C. Und jetzt zusammen. Boing. Und dann so, ja, und so wird's gemacht. Und jetzt geht ihr da rein und spielt das. Also er hatte so eine Art, auch so ein Talent, die Leute zu so Sachen zu bringen und das zu organisieren. Da habe ich wahnsinnig viel von gelernt. Auch da noch. Also das immer weiter. Ich habe immer noch irgendwelche kleinen Asse im Ärmel gehabt. Und er hat aber auch von uns gelernt, das darf man nicht vergessen. Und er hat das auch durchaus zugelassen. Er war keiner von denen, der sagte, ich weiß schon alles und ihr habt ja keine Ahnung. Sondern er hat tatsächlich auch sehr viel, also mich dann oft auch noch gefragt nach Sachen. Ne? Wenn man, also wenn ich auch sage, er hatte keinen Bock, Promo mitzumachen und wir haben ihn auch davon ferngehalten, hat er dann doch öfter auch solche Sachen wissen wollen, wie es da eigentlich so steht. Weil der Musikmarkt hat sich in der Zeit dann ja doch auch wahnsinnig verändert. Ne?
Es gibt, also weil wir eben gesagt haben, naja, das Interesse war für bestimmte Aspekte nicht so groß. Auf der anderen Seite, er hat ja auch, hat fotografiert auch, aber er hat auch gebloggt. Ne? Und es gibt ja einen Blog von ihm, wo er eine Tour begleitet hat und sehr in diesem sehr englisch selbstironischen Stil.
Sehr lesenswert.
Ja, das alles kommentiert, was um ihn herum
steht. Und seine
eigene Rolle auch als Bassist, also wie so ein Underdog, der da zufällig reingerutscht ist in diese Geschichte und jetzt so von außen raufguckt und dieses Absurde des Geschehens auch gar nicht fassen kann und versucht, Worte dafür zu finden, was hier eigentlich wirklich passiert. Ja, und das ist sehr, sehr witzig.
Ja. Ja, oder wir zum Beispiel bei der letzten Produktion, die er mit uns gemacht hat, nämlich bei der Produktion von Schafe, Monster und Mäuse, dann mal eben wieder so ein Kaninchen aus dem Hut zaubert und sagte, pass mal auf, wegen Bläsern und Streichern. Ich habe dann jetzt gerade wieder Kontakt gefunden zu einem alten Kumpel von mir, Jeff Labes, der sitzt in Kalifornien, so durch Facebook oder so, hat er den wiedergefunden. Und der war früher Keyboarder und Arrangeur von Van Morrison. Und wenn wir wollen, können wir dem ja ein paar Stücke schicken. Der hat gesagt, er macht das erstmal auf Verdacht. Dann macht er uns ein paar Arrangements für solche Sachen und schickt die wieder zurück. Und wenn wir die nehmen, kostet das. Und wenn nicht, dann nicht. Und so haben wir zum Beispiel diese total verrückte, eigentlich so 70er Jahre Happy Sound Geschichte bei Im Prinzenbad allein und so.
Ja, aber auf auch der bei Platte. Gewitter diese schöne Ausarbeiten.
Ja, aber diese verrückten Sachen bei Gewitter und so. Ja, genau. Und das war schon, ist schon ganz auffällig. Und ich glaube, das war das Tolle an ihm, dass er trotz alledem, also er wurde ja auch dann nicht jünger und war viel krank und so und hatte viel Probleme. Wir haben ja dann auch teilweise Konzerte dann auch mal abbrechen müssen, weil er so eine starke Grippe hatte und wir Angst hatten, dass er, weil er ja Vorerkrankungen hatte und so, dass ihn das irgendwie, außer dass das für ihn zu gefährlich ist. Und wir dann auch Ersatzleute zum Beispiel für Bassspielen angelernt und angeheuert haben, die bereitstehen für den Fall, dass er nicht kann. Ne? Nicht, dass er nur um uns nicht im Stich zu lassen, sich vielleicht da übernimmt und so Geschichten. Und das muss ich sagen, das hat er natürlich erstmal nicht eingesehen, aber irgendwann dann eben doch und auch als Erleichterung gesehen. Auch da hat man gesehen, dass er dann auch so eine Flexibilität hatte. Wir haben zum Beispiel dieses Konzert in der Elbphilharmonie, wo sehr viel auf dem Spiel war, das war so ein One-Off. Da haben wir den Ersatzbassisten, das war damals der Jörg Holdinghaus, der auch bei der den man von Tele noch kennt und der zum Beispiel bei der Judith Holofernes und so spielt.
Nee, nicht bei der Eisenbahn.
Bei der Eisenbahn nicht, aber bei Tele. Der Tele war ja so eine Art Vorgängergruppe. Der hat eine Band, die heißt...
So ein neues Projekt fällt mir auch gerade nicht ein. Irgendwas mit einer Zahl, ganz, 23.
Das ist ganz toll. Wie doof sind wir denn, dass wir das jetzt nicht wissen? Ja. Ah, shit. Wir suchen es raus und tun das in die Playlist. So sieht es nämlich aus. Aber der dann einfach dabei war. Der einfach dann mitfuhr und sich da so hinsetzte und so da dabei war, während wir dann dieser Elbphilharmonie mit Dave spielen. Aber nur für den Fall, dass er vielleicht nicht kann, zu müde ist, krank wird oder so. Und weil, wie gesagt, da waren einiges. Und deshalb, trotzdem ist es so, dass er dann irgendwann einfach gestorben ist und man dann irgendwie dann dasteht wie der Ochs vom Berg. Na, das darf man auch nicht vergessen. Der Kontakt war auch ein bisschen abgerissen. Wir waren nicht immer einer Meinung gewesen, was zum Beispiel die Produktion der neuen Platte und so weiter betrifft.
Da gab es schon richtig Differenzen.
Was seine Rolle als Bassist betrifft. Er wollte eigentlich wieder bei Gitarre dann spielen. Weißt du, was wäre auch eine gute Sache gewesen, weil er hätte dann diese Licks spielen können und so Geschichten. Aber in welchem Umfang auch und so war nicht klar. Das heißt, es war alles so ein bisschen, das kann ich auch nur sagen, in so dem Zusammenhang, nutze den Tag. Also wenn du einen Kumpel hast und du weißt nie, wann die Leute sterben.
Das ist eben so. Ich wollte sagen, das war aber auch viel, was vielleicht am Schluss ein bisschen gerieben hat oder wo es irgendwelche Kritikpunkte gab oder irgendwie so. Ich denke, viel davon, so sehe ich das, war seiner zunehmend starken Krankheit geschuldet.
Ja.
Also der ist da, das war nicht mehr der echte Dave, den wir anfangs kennengelernt haben und lieben gelernt haben, sondern er war da schon sehr beschäftigt mit seiner Krankheit. Und hat sehr lange durchgehalten dafür, finde ich. Auf
mega tapfer, muss man echt sagen. Also zwei, weißt du noch, 21 die Corona-Gigs, also wo wir diese Strandkorb-Gigs, da war ja diese Bühnen, die waren ja 10 Meter hoch oder so. Das war ja wahnsinnig hoch, damit auch die letzten Leute im letzten Strandkorb noch was sehen konnten. Ja, kann man ja verstehen. Nur, da musste Dave teilweise ist einfach 5 Minuten früher auf die Bühne gegangen, weil er musste diese ganze Treppe da hochasten. Und eigentlich waren wir Arschlöcher, wir hätten einfach einen Lift bestellen sollen oder so. Andererseits habe ich ihn nicht richtig gesehen, dass er mit so einem Gabelstapler da hochgefahren
war. Einmal hatten wir das in Wiesbaden, da war die Bühne noch höher da hat er so einen Thron auf diese Palette gestellt. Auf
Gabelstapler,
und dann haben sie ihn hochgefahren.
Wie in dem Film hier, weißt du, der letzte Film, glaube ich, war das von Marlon Brando, wo er schon so fett ist und wo Johnny Depp so einen Selbstmörder spielt. Irgendwie das war Don Juan, so ein Don Juan Parabel war das, wo der so ins Bild fährt mit so einem Kranwagen, ja. Also aber das und der hat das aber tapfer durchgehalten, diese Gigs, muss man auch mal sagen. Aber es war auch klar, dass Bassspielen ist was, wo du dann auch wo das einfach wahnsinnig anstrengend ist. Du bist ja die ganze Zeit nur zugange. Hat dann auch im Sitzen gespielt und so. Das auch nur mal, um das zu erklären, wie das kommt. Und ich kann nur sagen, er war wahrscheinlich mein bester Freund. Und das ist schon hart, dass man dann sieht, dass so jemand dann doch überraschend stirbt, weil es war Covid-19 am Ende, das ihm den Rest gegeben hat. Weil er hatte eine Lungenvorerkrankung, hatte mehrere Vorerkrankungen, eine davon hatte mit der Lunge zu tun. Und die ist dann so dermaßen beschleunigt worden oder sozusagen so, das hat ihm dann den Rest gegeben. Und das war nicht abzusehen. Er war so, er war zweimal im Krankenhaus und beim dritten Mal, als er reinging, kam er tot wieder raus. Ne? Das ist jetzt ein bisschen doofer Abschluss, dass, also sagen wir so, natürlich, das Leben endet mit dem Tod und es ist ein Nachruf auf David Young. Aber wie gesagt, ich kann es nur sagen, ich glaube, dass Dave, ich kann mir nicht die Band nicht vorstellen, wie sie gewesen wäre ohne Dave.
Ich bin froh und glücklich, dass ich ihn treffen durfte. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und auch mir war er irgendwie Freund und großer Bruder.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir so lange durchgehalten hätten ohne Dave. Ja, nicht, weil er jetzt so eine UNO-Friedenstruppe gewesen wäre, sondern weil er eigentlich immer rechtzeitig auch noch einen Input gegeben hat, den wir von uns aus gar nicht hätten leisten können.
Ja, und weil er bei denen, und das haben wir in dem Podcast davor auch besprochen, die Auseinandersetzung, die wir als Band intern hatten, ne, der war immer in der Lage, den Fokus auf das zu richten und zu helfen, auch darauf zu richten, was wichtig war, die Musik selber, die Stücke, das eigene Spiel, wie komme ich voran als Musiker, was kann ich hier lernen und so weiter. Und das ist eigentlich für mich die größte Leistung, dass er dass das dann noch dazu geführt hat, dass man auch die anderen in der Band anders gelernt hat zu sehen, ja, und zu akzeptieren und zu verstehen, wer welche Rolle hier hat und aus was heraus jeder Einzelne agiert. Das ist ihm halt auch zu verdanken, weil er all das kannte, über John Cale, was auch, mit wem auch immer er gearbeitet hat, aber das hat er halt verstanden. Er hat diese Hierarchien, Gruppenpsychologie, das hat er halt sehr gut verstanden. Und wie du schon vorhin sagtest, das wurde natürlich dann ein bisschen schwierig, wo er selber Teil des Ganzen war. Ja, aber
das
war,
hat er im Grunde genommen, halt, das habe ich nämlich jetzt auch erst verstanden, als ich mich da nochmal drüber nachdachte. Er hat das eigentlich richtig gemacht. Er hat nämlich sozusagen diese Distanz, die er hatte, in dem er auch in einem anderen Land wohnte und so weiter, und dem er sich auch sozusagen diesen Interviews entzogen hat und diesen ganzen Sachen, und sei es nur durch Blödelei. Ja, vielleicht auch der Einfluss von Persico und Co. nochmal so. Aber dass er auf diese Weise natürlich auch so eine distanzierte Position beibehalten hat, die es ihm leichter gemacht hat, die Dinge auch, also auch in den Produktionen und auch in dem, wie wir miteinander umgehen und so, zu regeln. Und ich glaube, dass es für uns immer noch eine große, für mich war das mit der neuen Produktion eine große Sache, die ich mich schwer gewöhnen konnte, dass Dave nicht mehr dabei war. Und ich möchte gerne, ich glaube, dass wir so viel von ihm gelernt haben, dass wir jetzt nicht sagen können, hier, das zeigt sich da musikalisch hier und da. So kann, geht das sowieso nicht. So funktioniert Musik nicht und so funktioniert das Leben auch nicht. Aber für mich rein menschlich war das schon ein großes Gefühl von Verlust, dass eine bestimmte Art von, und das ist aber eben so mit Leuten, die man liebt, dass die haben halt, jeder Mensch ist anders und er hat halt einfach was zu bieten, was einem keiner ersetzen kann. Und das war, glaube ich, ganz wichtig. Das fehlt einem dann auch, weil Dave seit 1987 hieß Studio immer mit Dave. Und jetzt zum ersten Mal ohne. Und egal wie gut das war oder wie gut die Platte ist oder so, ist es doch so, dass man diesen Verlust natürlich gespürt hat. Ne? Ist klar.
Ja, deswegen muss ich sagen, bin ich auch so umso dankbarer. Ne? So viele Jahrzehnte, jemand wie Dave als Mentor dabei gehabt zu haben, ja, so viel gelernt Mentor, zu haben,
kann man echt sagen,
und auch einen Blick auf Musik und die musikalische Welt, der halt nicht lokale Natur ist, ohne dass es explizit international oder irgendwie, sondern das ist so beiläufig, war das einfach Bestandteil des Ganzen, der Ton, wie er geredet hat, was du sagtest, wen er alles kannte, all das, und davon haben wir alle sehr, sehr, sehr profitiert.
Ja. Und sei es nur so ein Satz wie, Bongos nehmen wir New York Style auf. Ja, wie geht denn das? Ja, ein Mikrofon in der Mitte. So, das ist so, ne? Und das meinte er gar nicht an, aber so hat er das da gelernt. Das macht Bongos, macht man ein Mikrofon in die Mitte. Ja, macht er bloß kein Stereo und so. Und das ist diese Art von Lässigkeit und das, er war wirklich eine ganz große Gestalt des Rock'n'Roll, kann man nicht sagen. Und durch seine Bescheidenheit auch und durch seine Zurückhaltung auch jemand, von dem man das nur wissen konnte, wenn man ihn näher kannte. Ja, kann ich sagen.
Ja, er hat sich nicht über den Balkon gehängt und sich damit und geprahlt mit den Sachen, obwohl er das gut hätte machen können, weil er hat ein wahnsinnig interessantes Leben gehabt. Ja.
Hat jemand noch eine Lieblingsanekdote? Ich kann nur erzählen, wir hatten mal eine Produktion, ich glaube, es war die damals hinter Mond. Da hatte er damals, aus irgendeinem Grund, hatte er einen schwarzen Anzug an. Er hatte einen schwarzen Anzug und eine rote Krawatte. Und wir produzierten damals ja an der Forster Straße, die geht von der Wiener Straße da ab am Görlitzer Bahnhof. Und wir hatten den letzten Tag, da hatte Matzke uns so eine Ananas, so ein Frühstück hingestellt und dazu so eine Ananas. Und niemand hat natürlich so eine ganze Ananas, braucht kein Mensch. Und dann meinte Dave auch so, das Komische ist an Pineapple, sagte er, das Komische an Pineapple ist, jeder mag es sich angucken und so, und keiner mag es essen. Und dann nahm er einfach diese Ananas mit und ging, da er den Tag noch sozusagen in Berlin hatte und er ist am nächsten Tag nach Hause flog, ging er den ganzen Tag noch irgendwie durch alle Kneipen der Gegend.
Mit der Pineapple.
Und hier und da mit Whisky und so. Mit einem schwarzen Anzug, mit einer roten Krawatte und einer Ananas unterm Arm. Ja, und alle so, und meinte, das sei ganz toll gewesen, weil man wäre mit allen ins Gespräch gekommen und alle hätten gesagt, warum hast du diese Ananas dabei? Und das war ein typischer Dave Young. Ja, so kommt man ins Gespräch, man hat eine Ananas dabei.
Ich habe auch noch einen, ich glaube, es war in der Schweiz, nach irgendeinem Konzert sind wir irgendwie gut gelaunt im Hotel eingelaufen und haben gesehen, die Hotelbar hatte noch auf. Und das stellte sich dann heraus, es war eine Art Karaoke-Bar. Und es wurde auf einmal irgendwie das Playback zu Let It Be gespielt.
Michelle.
Oder Michelle,
ja. Und er hat Michelle intoniert.
Aber mit einem spontan neuen Text. Und er hat dann zuerst Ausdruckstanz gemacht, alleine auf der Dings, bis er sich dann auf den Boden warf. Und das endete im hysterischen Schreien in diesen Beatles-Song rein.
Aber er hat ja diesen Michelle-Text, er hat den rezitiert.
Aber und verbogen dann gleichzeitig dabei.
Dann hat er
dabei.
Den im Grunde genommen wie so ein Psychodrama ausgearbeitet. Das war wirklich genial. Das war richtig, richtig gut. Ich weiß auch, sehr beeindruckender Moment.
Sehr beeindruckend. Ja. Und wir haben so gelacht. Ja, und darauf hat sich dann irgendjemand eine Kräuterzigarette angezündet und wir flogen aus der Bar raus. Das war dann das Ende.
Ihr sollt ja diese Kräuterzigaretten nicht rauchen. Die haben ja nicht mal Nikotin. Ja, so war das.
Gut.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir das hierbei vielleicht belassen. Jetzt, ich glaube, das ist auch jetzt David Young wirklich auch mal gewürdigt wird und das war auch überfällig. Und wie gesagt, er war der fleischgewordene Rock'n'Roll. Es gibt jetzt so eine Playlist, das wird auch gleich nochmal angesagt werden. Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir in lockerer Folge auch nochmal den Podcast weiter. Dieser war jedenfalls dringend überfällig, fanden wir ein halbes Jahr nach Daves Tod oder ein knappes halbes Jahr. Und das, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ja, schöne Grüße, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.